I am profoundly honoured to announce that the winner of the Booker Prize 2024 is Samantha Harvey for Orbital. Thank you.
Der britische Booker Prize. Er ging letzte Woche an Samantha Harvey, den Roman Umlaufbahn, Orbital, und mit ihm starten auch wir heute quasi extraterrestrisch in dieses Büchermagazin. Ja, die Menschen können in den Weltraum reisen. Sie sollten auch ein halbwegs friedliches Zusammenleben hier unten auf Erden zustande bringen. Das ist nicht der Fall. Das Tagebuch des ukrainischen Schriftstellers Andrei Kurkov ist eins von so vielen bitteren Zeugnissen dafür. Wir haben mit Amir Hassan Cheltan gesprochen, der im Iran beharrlich weiterschreibt, auch wenn seine Bücher dort nicht veröffentlicht werden. Der neue Roman Die Rose von Nishapur sicher nicht, denn dort geht es unter anderem um Homosexualität. Und wir reden über Nathan Thralls Buch Ein Tag im Leben des Abed Salama, das den lebensgefährlichen Alltag im Zuständigkeitsfleckenteppich des israelisch besetzten Westjordanlands beschreibt.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und Walli vom Rätseltaxi und Judith Heidkamp vom Mikrofon, die sind auch wieder dabei.
Don't you hear me knocking? Won't you let me in? Open up, let us begin. Don't you hear me knocking? Just let me in. So in love, so in love. Let me in, got to let me in. So in love, so in love. Let me in, just let me in. I wore my red dress so tight, the moon was swooning. By street light, and I'll see you soon.
Retro Soul mit Lady Blackbird aus Los Angeles, Matter of Time. Also, SpaceX brauchen wir heute nicht. Trotzdem Einladung in den Weltraum mit dem neuen Booker Prize. Die Booker Jury betonte besonders die scharfe Sprache der Britin Samantha Harvey. Sie mache uns die Welt fremd und neu. Naja, Umlaufbahn stellt ja nun auch die Perspektive völlig anders ein als gewohnt auf unseren blauen Planeten von ganz, ganz weit weg. Beate Meyer-Frankenfeld über den Roman, der in der Übersetzung von Julia Wolf auf Deutsch zu lesen ist.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ein kleiner Schritt für einen Einzelnen, ein großer Sprung für die Menschheit. Der legendäre Satz von Neil Armstrong, als er 1969 den Fuß auf den Mond setzte. Millionen verfolgten die Landung live im Fernsehen, verschwommene Bilder der Raumfahrthelden und ihres sperrigen Vehikels. Samantha Harvey kehrt in ihrem neuen Roman diesen staunenden Blick um. 6 Personen an Bord einer Raumstation, um die Erde kreisend, 16 Mal in 24 Stunden. Sie schauen auf ihren Planeten, im Morgenlicht, in der Nacht, durchschneiden auf ihrem Weg Sonnenauf- und Untergänge, schweben über Stürmen und Stille. Die Erde vom Weltraum aus zu betrachten, sei ein bisschen wie bei einem Kind, das vor dem Spiegel zum ersten Mal begreife, sich selbst zu sehen, so Samantha Harvey in ihrer Dankesrede zum Booker-Preis. Ihr Roman ist eine Art literarische Meditation dieser Spiegelung. Wie Ulysses von James Joyce oder Virginia Woolf's Mrs. Dalloway erzählt er von einem einzigen Tag. Ein schmales Buch, auf Deutsch 220 Seiten, die einiges auslassen, was Romane sonst zu bieten haben. Einen echten Plot gibt es nicht. Die Figuren werden nicht zu Charakteren ausgearbeitet. Es sind kleine Einblicke in ihr Inneres, ihre Vergangenheit, die der Roman öffnet und gleich wieder schließt. Chie, die Japanerin, die im All die Nachricht vom Tod ihrer Mutter erhält. Der Amerikaner Sean, der schon mit 15 wusste, dass er Kampfflieger werden wollte. Nell, die von ihrem irischen Mann Fotos seiner Schafe geschickt bekommt. Pietro aus Italien, Roman und Anton aus Russland. Eine Schicksalsgemeinschaft auf engstem Raum, aufeinander angewiesen wie die 8 Milliarden Menschen unten auf der Erde. Und auch in der Schwerelosigkeit gibt es sehr praktische Dinge zu tun.
Die Rauchmelder austauschen, den Wasserversorgungstank 1 wechseln, einen neuen Tank an der Anschlussstelle 3 des Wasserversorgungssystems installieren, das Badezimmer und die Küche putzen, die Toilette, die ständig kaputt geht, reparieren.
Die im russischen Teil der Raumstation dürfte das heißen. Nur für russische Kosmonauten steht an der Tür. Alle anderen sollen die Toilette im amerikanischen Teil benutzen. Die Crew hält sich nicht an diese Regel aus den Verwerfungen irdischer Politik. Und diesmal sieht die Bodenkontrolle zu, ohne einzuschreiten. Ansonsten ist das Leben im All strikt reglementiert. Körperwerte dokumentieren, Seelenstimmungen ebenso, feste Schlafens- und Essenszeiten einhalten, ein Sportprogramm absolvieren, die Arbeit an Versuchsreihen mit Pflanzen und Mäusen. Und dann wieder, vor den Fenstern, das große, das ganz große Bild.
Der Himalaya schleichender Raureif. Der Everest ein kaum erkennbarer kleiner Punkt. Jenseits der Berge bedeckt das satte, frische Braun des tibetischen Plateaus die Erde, von Gletschern und Flüssen durchzogen und mit saphirfarbenen, gefrorenen Seen übersät.
In solchen Passagen schraubt sich der Roman in kleine Beschreibungsräusche hinein. Das hat seine sprachliche Kraft, kreist aber um eine Erkenntnis, die so umfassend ist, dass sie leer zu werden droht. Wie winzig doch der Mensch ist, wie schön und zerbrechlich die Erde. Der Anblick war einmal schockhaft betörend, Monate vor der Mondlandung von der Apollo-8-Mission auf Fotos gebannt. Der über dem Mondhorizont aufgehende blaue Planet, umgeben von endlosem Schwarz.
Die Erde sieht aus wie eine großartige Oase in der ungeheuren Weite des Weltalls.
Das Vertrackte mit diesem ikonischen Bild, seine Erhabenheit lässt sich nicht immer neu wiederholen. Das aber versucht Samantha Harveys Roman. Und dann gerät er in routinierte Ehrfurcht, wie es an einer Stelle im Text selbst heißt. Und an einer anderen?
Denk einen neuen Gedanken. Das sagen sie sich alle von Zeit zu Zeit. Die Gedanken, die einem im Orbit kommen, sind so pompös und alt.
Stark ist das Buch, wo es vom Pathos seiner Grundkonstellation ins Konkrete zoomt, in wenigen dichten Sätzen, wie in einer Kamerafahrt mit Worten. Unter die Wolkendecke eines Taifuns etwa, zu philippinischen Fischern, die das Unwetter bedroht. Oder wo es den Menschen lakonisch als bedürftiges Wesen zeigt, das Hunger hat, Kälte und Hitze empfindlich ist, Zahnpasta braucht und seinen Müll entsorgen muss, auf der Erde und im Weltraum. Umlaufbahnen ist ein literarisches Wagnis und ein Roman, der nicht politisch daherkommen muss, um, in Zeiten der Klimakrise, politisch gelesen zu werden. Hier wird die Draufsicht auf die Erde tatsächlich zum Spiegel. Es ist der gleiche expandierende Forschergeist, der die Raumstation betreibt und ihren Heimatplaneten bedroht. Die Arbeitsastronauten auf der Station beobachten auch eine aktuelle Mondmission, die an ihnen vorbeizieht und ihr eigenes Kreisen im Orbit ziellos wirken lässt. Demut und Vermessenheit sitzen noch immer dicht beieinander.
Beate Meyer-Frankenfeld besprach den Roman, der gerade den Booker Prize bekommen hat. Samantha Harvey, Umlaufbahnen, aus dem Englischen von Julia Wolf, DTV, 22 Euro. Und hier kommt noch eine planetare Perspektive, diesmal von Prince, und er schaut auf Zeitzonen und Stimmungen. All the Midnights in the World vom Album Planet Earth. Because I turn my eye toward you, because I seek your hand. Every other woman envies you and me, every other man. And as the circle of jealousy is coming round again, those prickly fingered scallywags that masquerade as friends, make a promise this very night that they will no longer pose a threat to either one of us, then let the chapter Hinrichtung eines Deutsch-Iraners ließ uns neulich kurz wieder an die Verhältnisse im Iran denken, den wir sonst derzeit ja vor allem von außen und in seiner Rolle beim Gazakrieg wahrnehmen. Trotz der brutalen Repression leben weiter Menschen in dem Land, die nicht mit dem Regime einverstanden sind. Amir Hassan Cheltan ist ein iranischer Autor, dessen Bücher seit 20 Jahren nicht im Iran erscheinen dürfen. Er schreibt und er bleibt trotzdem und balanciert dabei auf einem schmalen Grat. In seinem aktuellen, auf Deutsch erschienenen Buch spricht er über ein Tabuthema im Iran, Homosexualität nämlich. Noch vor ein paar Jahren war da die offizielle Haltung, dass es die im Iran gar nicht gäbe. Cheltans Roman »Die Rose von Nishapur« schildert ein kompliziertes Dreiecksverhältnis und Gabriele Knetsch hat das Buch gelesen und konnte sogar mit dem Autor zoomen. Grüß dich, Gabriele.
Hallo, Judith.
Also das ging ja, das war irgendwie möglich. Hattet ihr keine oder hatte er keine Sorge vor Überwachung?
Nee, hatte er nicht. Also ich habe ihm den Zoom-Link geschickt, Zeitverschiebung, und dann hat er gesprochen. Vielleicht hat er sich etwas vorsichtiger ausgedrückt, möglicherweise aus Sorge vor Zensur im Internet, als er es in einem Gespräch hier in Deutschland gemacht hätte. Aber er hat schon die Fragen beantwortet. Und du hast erwähnt das Thema Homosexualität, aber es wird vielleicht jetzt auch ein bisschen dezenter dargestellt, als man das in Deutschland darstellen würde. Kann sein, dass es auch daran liegt.
Es geht um ein Dreiecksverhältnis, hast du gesagt, und zwar spielen da sowohl westliche Blicke eine Rolle, wie auch die aus dem Iran. Einer im Dreieck ist nämlich ein junger Engländer, der sich für iranische Kultur interessiert, und zwar besonders für einen mittelalterlichen Dichter, der dann sehr wichtig zu werden scheint, und der kommt eben in den Iran. Worum geht's dann?
Genau, also sprich, ein Repräsentant Europas kommt nach Iran. Es ist so die Perspektive von außen, die man dadurch im Roman drin hat. Und er lernt ein Paar kennen, Nastaran, eine junge Frau, und einen Schriftsteller, vielleicht alter Ego von Çeheltan, Nada. Und sie nähern sich immer mehr an und so langsam kippt das in eine möglicherweise erotische Beziehung, die dezent angedeutet wird, zum Mann und zur Frau.
Und welche Rolle spielt der mittelalterliche Dichter?
Er ist so das Bindeglied. Omar Khayyam verkörpert alles das, was das Regime hasst. Er besingt den Wein, die Liebe, Erotik. Es ist eine Figur, die nicht mit den Prinzipien der Mullahs übereinstimmt, sondern so ein bisschen das Gegenteil verkörpert.
Aber trotzdem eine Figur der iranischen Kultur, das ist natürlich ein Trick.
Genau, es ist ein Trick, weil auf diese Weise muss Çeheltan nicht offen das Regime kritisieren. Ganz im Gegenteil, er lobt halt diesen Dichter und alle die Werte, die der verkörpert. Und das hat er auch so in dem Interview erklärt.
He's the man who the question mark against the whole universe. And God, in fact. And also he recommends the hedonism.
Er ist der Mann, der ein Fragezeichen errichtete gegen das ganze Universum und auch gegen Gott. Er empfiehlt den Hedonismus. Er ist eine nihilistische, eine fatalistische Person. Das sind hierzulande alles Tabus. Deshalb ist er eine sehr interessante Person. Wenn man im Iran zusammen Wein trinkt mit Freunden, rezitiert man noch seine Vierzeiler.
In dem Roman schildert Çeheltan dann auch, wie die Familie zusammenkommt, Wein trinkt, sich unterhält über Themen, die sie vielleicht in der Öffentlichkeit sehr vorsichtig berühren würden. Das heißt, die Familie ist so ein privater Rückzugsort. Und es ist im Iran ja nicht sehr einfach, an Alkohol zu kommen.
Klingt alles nicht sehr einfach. Habt ihr auch darüber gesprochen, wie Çeheltan selbst diesen Spagat aushält? Also den Wunsch nach einem freien Leben, sei es jetzt mit einem Glas Wein oder ohne. Und dem, was die Mullahs predigen?
Ja, er ist wohl hin und her gerissen. Auf Dauer könnte er niemals im Ausland leben, das hat er mir erzählt. Nur dann, wenn er einen riesigen Koffer hätte und könnte ganz Iran mitnehmen. Sein Herz schlägt persisch, würde ich jetzt mal sagen. Auf der anderen Seite muss er sehr vorsichtig sein, was er sagt, und kann eben auch in seinen Büchern das Regime nicht offen kritisieren. Er kann ja nicht mal seine Bücher dort veröffentlichen, wenn, dann erscheinen sie stark zensiert.
Ja, und das andere Tabuthema, um das es eben geht, die Homosexualität, wie wird sie dann dargestellt?
Die spielt so nach und nach immer subtil eine Rolle. Sie wird nicht sehr offen thematisiert. Das Paar lebt ja in einer westlichen Beziehung, kann man sagen, nicht verheiratet, sie gehen ins Kino. Nada lebt seine Homosexualität nicht offen aus, aber sie scheint durch, zum Beispiel, wenn er persische Dichter verteidigt, die homosexuell waren oder Homosexualität besingen. Und so im Verlauf der Geschichte nähert sich das Paar an David an und es kommt auch diese erotische Seite immer stärker durch. Und da verspürt Nada eine sehr große körperliche Anziehung zu dem jungen Engländer.
For him it is a hidden feeling, it is a feeling that has been suppressed.
Es ist eine verborgene Neigung, eine Neigung, die unterdrückt wurde in seinem Leben und die erst jetzt wieder an die Oberfläche gekommen ist. De facto wird Homosexualität hier akzeptiert, denn man kann ja nicht gegen die Realität ankämpfen. Aber man kann dazu im Iran nichts veröffentlichen.
Wie macht er selbst das dann? Also Amir Hassan Çeheltan, wie veröffentlicht er seine Bücher?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Sein aktuelles Buch, Die Rose von Nishapur zum Beispiel, ist zuerst auf Deutsch erschienen. Wenn dann Anfragen aus anderen Ländern kommen, werden sie übersetzt sozusagen in die anderen Sprachen. Frühere Romane, hat er mir erzählt, können erscheinen, also die Romane von vor 20 Jahren, aber zensiert. Und dann gibt es noch ein paar Exilverlage, persische Verlage, die im Original veröffentlichen, aber in anderen Ländern. Das ist natürlich bitter für einen Autor, der so persisch denkt und auch immer wieder persische Themen behandelt, wie Çeheltan. Er kann eigentlich nicht in seinem eigenen Land für seine eigenen Leute offen schreiben.
Und was lässt er dann diesen von außen kommenden Engländer erfahren? Also einerseits dieses freie Leben im privaten Verborgenen, aber dann wird er ja auch auf die iranische Gesellschaft stoßen, oder? Wie wird die beschrieben?
Ja, das ist auch so ein Spagat. Die traditionellen Werte schätzt der junge David, der junge Engländer, ja sehr. Bisschen auch dieses romantische Bild, das deutsche Orientalisten vielleicht geprägt haben. Man geht in den Orient und erfährt dort traditionelle Werte wie Gastfreundschaft, wie Kultur, Literatur. Aber er wird sehr schnell auch die Beschränkungen der individuellen Freiheit verspüren. Das Paar, Nada und Nastaran, wollen eigentlich nicht heiraten, aber die Frau möchte gerne Kinder. Und das geht in der iranischen Gesellschaft nur, wenn man wirklich auch heiratet.
Und wie ist es mit dem Westen? Also wie wird der im Roman gesehen? David ist ja gleichzeitig auch Vertreter der europäischen Kultur.
Das ist ebenfalls eine sehr ambivalente Beziehung. Çiğhel'tan selbst ist natürlich auch ein Vertreter westlicher, aufklärerischer Kultur, schätzt die Zivilisation, die Werte, all das, die Kunst, all das, was damit verbunden ist. Und auch sein alter Ego Nada, der Schriftsteller im Iran, ist insofern auch westlich gesinnt. Und David vertritt ja diesen Westen, feinsinnig, kulturell. Er scheint sich gut zu integrieren in diese iranische Gesellschaft. Aber dann kippt das Ganze. Er setzt sich rücksichtslos durch. Er möchte gerne seine Beziehungen zu Nastaran ausleben und hinterlässt ein Chaos. Ich denke, es ist ein bisschen auch so, wie Çiğhel'tan selbst das Verhältnis zwischen Iran und Europa sieht, also auf einer höheren Ebene sieht. Es ist so ein bisschen ein Sinnbild dafür. Er erwähnt die europäischen Orientalisten im 19. und 20. Jahrhundert, die sich mit viel Liebe und Kenntnis über die Dichter ausgetauscht haben, aber auf der anderen Seite für Geheimdienste in ihrer Heimat gearbeitet haben und den Iran verraten haben. Das erzählt er auch in diesem Gespräch mit mir.
For these people in Iran, the West means a lot. The West is culture, is art, and is everything, is science, and so on.
Für Menschen im Iran bedeutet der Westen viel. Kultur, Kunst, einfach alles. Wir sollten gerecht urteilen. Wir können nicht die Augen vor der Realität verschließen, aber wir können auch nicht die staatliche Propaganda gegen den Westen übernehmen.
Fascinated by the state propaganda against the West. This is very, very important for us because
die staatliche Perspektive auf den Westen ist für uns inakzeptabel. Aber natürlich gibt es problematische Punkte in unserem Verhältnis zur westlichen Zivilisation.
Klingt nach einem sehr anregenden und interessanten Buch. Was ist dein Fazit?
Würde ich auch sagen. Also vieles ist natürlich so ein bisschen Insiderwissen. Es geht schon ganz tief in die Omar Khayyam-Auslegung rein. Und man sollte zumindest mal einen Vierzeiler von Omar Khayyam gelesen haben. Die sind ja ganz kurz, um so ein bisschen das Feeling zu bekommen für die große Thematik, die er da abhandelt. Aber an dem Dichter kann er ein ganzes Universum sozusagen festmachen und die Gesellschaft zeigen, wie er sie heute erlebt im Iran.
Gabriele Knetsch war das. Und Die Rose von Nishapur, so hieß dieser Roman, über den wir sprachen, von Amir Hassan Çiğhel'tan. Er ist übersetzt worden von Jutta Himmelreich aus dem Persischen und ist erschienen im CH Beck Verlag für 24 Euro zu haben. Vielen Dank, Gabriele, fürs Lesen und Interviewen.
Gerne.
Ein stilles Schweigen tut so weh. Was willst du nur, November? Lass mich vergessen, denn ich will lieben, was ich seh. Warum schaust du mich so an? Sag, was hab ich dir getan? Leiser Gruß, bevor ich mich frei, November. Ich stürze haltlos in einen zweifelhaften Traum. Was willst du nur, November? Soll ich dir glauben, kann ich mich dir anvertrauen? Warum schaust du mich so an? Sag, was hab ich dir getan? Bist du ein letzter leiser Gruß, bevor ich Abschied nehme? So an, was hab ich dir getan? Bist du ein letzter leiser Gruß, bevor ich Abschied nehmen muss? Und die Erinnerung daran, dass ich alles immer, alles immer kann. Alles immer kann.
November. Sebastian Block aus Berlin in diesem November-Büchermagazin auf Bayern 2.
Auch wenn es nicht um Liebe geht, es geht trotzdem um Liebe. Auch wenn du nicht existierst, deine Abwesenheit gibt denen Hoffnung, die überhaupt nichts haben, die in den Trümmern alte Schulbücher finden. Selbst deine Dunkelheit besteht aus gepresstem, in schwarz gehülltem Licht. Jenem Licht, das aus den zerfetzten Umschlägen und Taschen bricht, das zwischen die Seiten gelegt wird, wie Blätter des Wegerichs. Selbst wenn es nicht um Glauben geht, es geht trotzdem darum, dass wir die Grenzen unserer Ohnmacht überschreiten, geblendet von diesem unaufhörlichen Licht. Geknetet, mühsam und leidenschaftlich, geschaffen aus Dunkelheit, genommen von der Ewigkeit, erfüllt mit Erinnerung und Liebe, durch sie erklingend. Erinnerung und Liebe.
Serhij Schadan liest aus seinem heute auf Deutsch erscheinenden neuen Gedichtband Chronik des eigenen Atems, auf Deutsch zu lesen in der Übersetzung von Claudia Date. Ja, der ukrainische Friedenspreisträger, der an die Front ging. Morgen auf Bayern 2 mehr über diese Gedichte, denn 1000 Tage Angriff auf die Ukraine sind es in dieser Woche und dabei werden nur die Tage seit dem 24. Februar 2022 gezählt. Andrei Kurkov, der ukrainische Schriftsteller, hat seitdem Tagebuch geführt. Das Tagebuch einer Invasion, das letztes Jahr auch veröffentlicht wurde. Aber inzwischen ist der zweite Band da. Im täglichen Krieg, so heißt er, und hält das Überleben in permanent angegriffenen Städten und Dörfern fest. Mirko Schwanitz.
Warum fährt die ukrainische Eisenbahn im Krieg pünktlicher als die deutsche Bahn? Wie schmecken Karpatenäpfel unter Beschuss? Was macht der Blogger des Präsidenten? Und wie schläft man ein mit dem Wissen, dass das russische Militär die GPS-Daten des eigenen Schlafzimmers kennt? Über solche Fragen macht sich Andrei Kurkov im zweiten Band seines Kriegstagebuches Gedanken.
Ich kenne ganz viele Leute. Ich frage meine Freundinnen und Bekannten. Ich bin im Kontakt mit Leuten in anderen Städten per Facebook, per Telefon. Und sie wissen, dass ich bin auf der Suche nach Geschichten, die sind nicht in Zeitungen erwähnt. Die sind nicht auf Fernsehen oder in YouTube erzählt.
5. Dezember 2023. Die ukrainische Fluggesellschaft SkyUp, deren 11 Boeings seit Kriegsbeginn außerhalb der Ukraine verliehen wurden, erinnerte die Ukrainer kürzlich auf unerwartete Weise daran, dass es sie noch gibt. Das Unternehmen hat ein Kinderbuch auf Ukrainisch herausgegeben, in dem es darum geht, wie man sich auf Flugreisen vorbereitet. Schritt für Schritt wird darin beschrieben, was ein Passagier vor einer Flugreise tun muss. Man muss dazu sagen, dass die meisten Kinder in der Ukraine den Himmel jetzt als einen gefährlichen Ort betrachten, aus dem Verheerendes kommt. Nur wenige Ukrainer werden zur Weihnachtszeit hinauf zu den Sternen schauen und sich vorstellen, dass da oben der Weihnachtsmann auf seinem glitzernden Schlitten vorbeifliegt.
Wie endet sich ein Leben, wenn die Sirenen niemals aufhören zu warnen, wenn Bienen fliehen, weil der Blütenstaub nach Schießpulver riecht? Wie viele Gesichter hat der Widerstand? Andrei Kurkow schreibt über jene Momente, in denen dieser Krieg einen Liedschlag lang in den Hintergrund tritt. So entsteht nicht nur eine bewegende Chronik, sondern die intime Reflexion einer nicht enden wollenden politischen und menschlichen Katastrophe, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasst.
Mein Kollege, der Kinderbuchautor Wolodymyr Wakulenko, hatte beschlossen, sein Zuhause in der Nähe von Charkiw nicht zu verlassen. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, Heimat vertrieben oder auf der Flucht zu sein und Gott weiß wohin mit seinem Sohn zu reisen, der eine Lernbehinderung hat. Sobald sein Dorf besetzt wurde, lud man ihn zum Verhör vor. Er wurde Anfang März hingerichtet und sein Leichnam, zusammen mit hunderten anderer ukrainischer Zivilisten aus der Stadt Isjum, in einem Massengrab im Wald verscharrt.
Es gibt schon vielleicht mehr als 50 Dichter und Schriftsteller, die ums Leben in diesem Krieg gekommen waren. So Verluste unter Schriftsteller, unter Kulturschaffende sind sehr, sehr groß.
Die Aufzeichnungen im Band Im täglichen Krieg umfassen den Zeitraum von August 2022 bis zum Februar 2024. Aber egal, über was uns Andrei Kurkow berichtet, immer strahlen seine Aufzeichnungen eine große Ruhe und Unaufgeregtheit aus, selbst dann, wenn er über furchtbare Dinge berichtet. So berichtet er über eine Beobachtung der ukrainischen Dichterin Halina Kruk während der Stromausfälle. Ihr zufolge versagen tragbare Ladegeräte immer genau eine halbe Stunde, bevor das Licht wieder angeht.
Diese 30 Minuten undurchdringlicher Nacht, in denen man sich hilflos fühlt, sind psychisch und physisch am schwierigsten zu verkraften. Dann dehnt sich die Zeit bis ins Unendliche aus, während der Raum schrumpft und schrecklich beklemmend wirkt. Sämtliche Kraft weicht aus den Muskeln. In vollkommener Dunkelheit, ohne jegliche Energiequelle, wird ein Mensch hilflos. Selbst wenn man vielleicht noch eine Kerze hat, spendet diese gerade einmal genug Licht, um die eigene Angst im Spiegel erkennen zu können, den inneren Zustand, der sich im Gesicht ausdrückt. Dank Strom kann man mit Verwandten und Freunden und der Umwelt im Allgemeinen kommunizieren. Mittels einer Kerze kann man sich nicht mitteilen. Man kann höchstens damit vom Fenster aus ein Leuchtsignal schicken, das zeigt, ich lebe noch.
Ich versuche nicht zu emotionell zu sein, wirklich. Weil es gibt ganz viele Texte, die sind heute in Ukraine über diese Zeit mit sehr vielen Emotionen geschrieben. Ich will eigentlich die Geschichte dieser Zeit erzählen, dass alle verstehen, wie die Leute sich fühlen. Tatsächlich ist Krieg zu unserer Realität geworden. Sie können jeden Tag weinen, sich über den Beschuss und schlaflose Nächte beschweren, aber das Leben geht weiter. Die Leute gehen zur Arbeit, die Leute gehen ins Theater. Die versuchen jeden Tag des Lebens 100% zu benutzen. Das ist der Grund, warum ich weine nicht in dem Text.
Es ist überraschend, mit welcher Leichtigkeit es Andrei Kurkow in seinen Reflexionen gelingt, mit seinen Leserinnen und Lesern immer wieder und ganz beiläufig kleine Reisen in die Vergangenheit seines Landes zu unternehmen. So ist das Buch am Ende mehr als nur ein Tagebuch. Es ist auch ein ebenso starkes wie spannendes Brevier über die ukrainische Geschichte. Dass jene Meer Kurkows Heimat habe schon immer zu Russland und später zur Sowjetunion gehört, ad absurdum führt. Absolute Leseempfehlung.
Andrei Kurkows zweites Kriegstagebuch Im täglichen Krieg. Heimon Verlag, Übersetzung aus dem Englischen, Rebecca de Wald, 22,90 Euro.
Кіно, це все якесь кіно. Давно на нас хтось тестить новий світ. Ще раз я вас, я бачу, де живу. В кімнаті на краю
убить мене мабуть, я сплю.
Diese Band postete ein Video in Militäruniformen, Text. Eigentlich wollten wir heute ein Konzert hier in Kiew geben. Und das war am 25. Februar 2022, also dem zweiten Tag des russischen Angriffs und dem Tag, an dem das Album Millennial der Band Antitila, Antikörper, erschien. Manuela Strauss aus Ansbach wusste, dass letzte Woche die Opernsängerin Christine Daae im Auto saß, im Rätseltaxi. Christine Daae aus Das Phantom der Oper von Gaston Leroux, kurz vorm Durchbrennen. Ja, liebe Frau Strauss, wir schicken Ihnen also einmal Ihr Wunschbuch aus dem letzten Büchermagazin. Und das war Eine Geschichte des Römischen Reichs in 21 Frauen von Emma Sassen. Herzlichen Glückwunsch. Und wer von Ihnen unseren heutigen Gast erkennt, der schreibt bitte an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Kulturleben 80300 München, Stichwort Rätseltaxi. Und was wir gerne auch hätten, Name der Figur, des Werks und des Autors.
Komm!
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du hingehen?
Hau ab! Verschwinde!
Wer, ich?
Dir folgen? Niemals!
Die wäre zu.
Wie oft hab ich's ihm gesagt? Kapiert rein gar nichts.
Sie meinen den Kerl da drüben? Haben's Schluss gemacht?
Männer sind ab sofort passé. Ich bin zu anderen berufen.
Ja. Wollen Sie einen Helm nicht auf die Rückbank legen?
Finger weg! Huch. Hat mir der Himmel geschickt.
Das ist dann ja drauf.
Nach Reims, schnell, ich habe noch viel zu erledigen.
Auf einmal pressiert.
Das Maß ist voll.
Geht's denn bitte auch ein bisschen freundlicher?
Heute steht die Entscheidung an.
Haben Sie einen Wettkampf oder was? Leistungssport?
Gegen die Engländer. Jetzt kommt der Tag der Wahrheit.
Deswegen sind Sie so grantig.
Mich hält niemand auf. Wo die Gefahr ist, muss ich sein.
Himmel, Herrgott, geht es plötzlich runter, wie das schüttet.
Oder soll ich in mein Dorf zurück? Nach Domremy, zu Papa?
Wie jetzt?
War alles nur ein Traum?
Wollt ihr einen Rückzieher machen?
Früher habe ich die Schafe gehütet und die Herde auf unsere Höhen getrieben. Da war ich glücklich. Kann ich's nicht wieder sein?
Also erst groß rumkommandieren und jetzt hat's Angst vor der eigenen Courage.
Mein Schicksal führt mich in die Schlacht. Halten Sie hier.
Was? Bei dem Gewitter? Mitten im Nirgendwo?
Na los, ich bin es nicht gewohnt, Befehle zweimal zu erteilen.
Mal hü, mal hot. Ihre Entscheidung.
Gut, klemmt. Wie kriegt man den auf?
Ja, das haben wir gleich.
Ich sehe mich gefesselt.
Bitte nicht mit Gewalt in meinem Taxi.
Bin keine Zauberin gewiss, ich bin's nicht.
So, wir haben's ja. Alles gut.
Oh, endlich befreit. Es geschehen noch Wunder. Jetzt erkenne ich deutlich alles wieder. Sehen Sie den Regenbogen in der Luft?
Hat wieder aufgeklärt. Hier, Ihr Helm.
Können Sie behalten.
Kennen Sie überhaupt den Weg?
Ich verstehe den Lauf der Sterne und den Zug der Wolken.
Na dann, passen's gut auf sich auf.
Mir wird nichts geschehen, was nicht sein muss. Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude.
Tja, wer war's? Vielleicht lieber nochmal nachhören im Bayern 2 Podcast Büchermagazin. Den gibt's ja in der ARD Audiothek. Konzentrieren Sie sich, starren Sie nicht aufs Handy, betrachten Sie lieber einen Moment lang eine geweißelte Wand. Das hilft. Norah Jones, Staring at the Wall.
Sometimes the truth seems simple in my mind. Said out loud makes me feel left behind. Just gotta thank my lucky stars tonight. Just gonna fake it till I make it right. Devil watches every step I take, messing with the moves I'm trying to shake. Every day we do God's little dance, never knowing when to take a chance.
Im Frühjahr ging ein Pulitzer-Preis an das Buch eines amerikanischen Journalisten, der in Israel lebt und über den Alltag im Westjordanland geschrieben hatte, kurz vor dem 7. Oktober 2023. Und zwar hatte er eine sehr erschütternde Geschichte recherchiert, nämlich den Unfall eines Schulbusses in der Nähe von Jerusalem. Die Rettung der Kinder, um das gleich vorwegzunehmen, scheitert in vielen Fällen an den vielen komplizierten Kontroll- und Zugangsregelungen für Straßen und auch für Krankenhäuser in dem von Israel besetzten Gebiet. Diese Art Alltag hat dann lange erstmal keinen mehr interessiert angesichts des Hamas-Massakers und des beginnenden Kriegs. Es ist aber trotzdem ein hochinteressantes Buch, finde ich, vor kurzem auf Deutsch erschienen. Intensiv hat sich Heinz Gohr damit befasst und er hat auch mit dem Verfasser Nathan Thrall gesprochen über Ein Tag im Leben von Abed Salama. Grüß dich, Heinz.
Hallo Judith.
Abed Salama, das ist die Hauptfigur. Welche Rolle hat er in diesem Bericht? Erzähl uns doch mal noch genauer, worum es geht.
Ja, Abed Salama ist der besorgte Vater eines 5-Jährigen, eben in diesem besagten Bus, der verunfallt ist. Und Abed Salama, der Titelprotagonist, als er erfährt von dem Unfall, fährt sofort an die Unfallstelle und stellt dann aber fest, dass die verletzten Kinder schon in verschiedene Krankenhäuser der Stadt Jerusalem gebracht wurden, was ohnehin schon ein Albtraum ist für Eltern. Die Ungewissheit über den Verbleib des eigenen Kindes wird für Abed noch traumatischer, weil er als Palästinenser aus einem Ort im Westjordanland gar keine Zugangsberechtigung für Jerusalem hat. Du hast es schon angesprochen, die vielen Hürden, die für Palästinenser errichtet werden.
Jerusalemer Tragödie, das steht im Untertitel, aber es steht ja natürlich nicht nur schicksalhafte Verstrickungen hinter diesem fürchterlichen Unfall, sondern auch ganz viel Politik. Das Westjordanland ist seit 1967 von Israel besetzt. Die palästinensische Autonomiebehörde hat bestimmte Zuständigkeiten, aber dann gibt es auch die israelischen Siedlungen, die sich immer mehr Land nehmen und alles steht unter militärischer Kontrolle. Also ein politisches Buch.
Absolut. Die politische Dimension dieses Buchs entsteht durch diese Odyssee, Abeds Suche nach seinem Sohn Milad. Die verwebt Frawl mit den Geschichten ganz unterschiedlicher Menschen, deren Wege sich zufällig kreuzen durch diesen Unfall. Da sind eine Lehrerin und ein Mechaniker, die unter Lebensgefahr Kinder aus diesem brennenden Bus befreien, ein Kommandant des israelischen Militärs oder eine Ärztin, etliche betroffene Familien, die zum Teil dann zerbrechen, weil sie nicht über den Tod ihrer Jüngsten hinwegkommen. Aus diesen gut recherchierten Tatsachen entsteht ein, wie es die Jury des Pulitzerpreises begründet hat, ein sorgfältiger und einfühlsamer Bericht über das Leben unter der israelischen Besatzung des Westjordanlandes.
Jetzt ist ja genau dieses Leben unter der israelischen Besatzung seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, seit dem nachfolgenden Krieg im Gazastreifen, völlig in den Hintergrund gedrängt worden in der öffentlichen Wahrnehmung. Wobei Israel ja die Besatzung im Westjordanland noch mal heftig verschärft hat und inzwischen auch von Regierungsmitgliedern über die komplette Annexion gesprochen wird. Wie verhält sich der Autor dazu?
Nathan Frawl sagt, ihm gehe es genau um diese seit Jahrzehnten unveränderten Verhältnisse in einem zerrütteten Land, also jenseits des aktuell blutigen Konflikts. Es geht ihm um einen Staat, der hunderttausende Palästinenser durch einen 8 Meter hohen Grenzzaun eingepfercht hat, dessen zum Teil kafkaeske Bürokratie ihnen ständig neue Hürden auferlegt, der ungleiche Lebensverhältnisse zementiert, sie zu zeitraubenden Umwegen zwingt, wo die Farbe eines Ausweises sogar über den Zugang zu Krankenhäusern und damit oft eben über Leben und Tod entscheidet, wie im Fall Abed Salamas, dessen Sohn im Bus umkommt, auf einem Schulausflug zu einem Spielplatz. Dieser Spielplatz, so einen gibt es in seiner Wohnumgebung nicht. Und solange sich daran nichts ändert, an diesen realen Verhältnissen, sagt Frawl, werde es immer neue Runden von Blutvergießen in Israel geben.
Das Thema dieses Buches war mir sehr wichtig, nämlich, dass ich eine alltägliche Begebenheit in den Mittelpunkt stelle, die so überall auf der Welt jeden Tag vorkommt, einen Verkehrsunfall. Um damit aber zu zeigen, wie es ist, wenn dermaßen Alltägliches in dieser sehr außergewöhnlichen Gesamtsituation passiert, in einem System der Kontrolle über palästinensisches Leben. Das Entscheidende ist, dass dieses System Tag für Tag existiert. Ganz egal, ob in Gaza Kriege toben oder gerade kein Krieg ist, es existiert, wenn Netanyahu Premierminister ist oder irgendein anderer. Ein System, das bleiben wird. Es hat sich richtig tief eingegraben.
Wie hat das Buch auf dich gewirkt?
Also mich hat sehr beeindruckt, dass durch die verschiedenen Biografien seiner Protagonisten ein wirklich differenziertes Bild Israels entsteht, das eigentlich die ganze Entwicklung seit der Staatsgründung 1948 umfasst. Und dass es eben nicht nur die Juden und die Palästinenser gibt, dass jeweils eine komplexe Mehrklassengesellschaft existiert mit sozialen und ethnischen Undurchlässigkeiten. Es ist für mich ein Abriss moderner palästinensischer Geschichte, mit klaren Einblicken übrigens auch in die Zerrissenheit der politischen Organisationen der Palästinenser. In nüchternem Ton geschrieben von einem Autor, der sich eines Urteils enthält und stattdessen den Leserinnen und Lesern eine Bewertung überlässt. Das ist mal erschütternd, mal herzzerreißend und lässt einen, also mich jedenfalls, oft fassungslos zurück. Wie kann es beispielsweise sein, dass einem brennenden Schulbus nur zufällig Vorbeifahrende zu Hilfe eilen und es mehr als eine halbe Stunde dauert, bis auf einer staatlich kontrollierten Straße das erste Rettungsfahrzeug eintrifft?
Wir haben den Autor ja gerade schon kurz gehört. Du konntest mit ihm sprechen. Wie ist denn Nathan Thrall selbst in diesem Konflikt verortet? Er lebt in Israel.
Er lebt seit 2011 in Israel. Er ist jüdisch-amerikanischer Herkunft und hat auch in Krisengruppen, in Projektarbeit speziell für diesen großen Nahostkonflikt gearbeitet und sich um Lösungsvorschläge bemüht in der International Crisis Group. Frawls Haltung ist natürlich israelkritisch.
Wie siehst du denn dieses Buch, das ja einen Zustand eben von vor dem 7. Oktober beschreibt? Ist das nicht alles auf eine gewisse Weise überholt durch den Krieg? Ist es als Buch heute noch interessant?
Auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Thralls Porträt dieses modernen Lebensalltags an Bedeutung verliert oder verlieren wird, eben weil er durch diese individuellen Erinnerungen seiner Protagonisten ein sehr fassbares, plastisches Bild der Wirklichkeit zeichnet und weil er auf ein Jahrzehnt an Erfahrung in arabisch-israelischen Projekten verfügt. Und unüberhörbar ist natürlich seine Skepsis, seine israelkritische Haltung von Thrall, als ich ihn gefragt habe, was sich für palästinensische Communities im Westjordanland, für tausende Familien wie die von Abed Salama, eben verändert hat seit dem 7. Oktober 2023.
You have a loss of jobs in the number one employment sector for Palestinians.
Wir haben einen Jobverlust auf dem wichtigsten Arbeitsmarkt für Palästinenser, also in Israel und in den Siedlungsgebieten. Die sind einfach weg. Das sind die bestbezahlten Jobs, von denen fast jede größere Familie im Westjordanland abhängig ist.
You have a huge increase in deaths.
Es gibt einen enormen Anstieg der Todesfälle. Mehr als 600 Palästinenser, darunter auch Verwandte von Abed, wurden im vergangenen Jahr getötet. Ebenso verhält es sich bei Zwangsumsiedlungen. Allein in den Wochen nach dem 7. Oktober waren davon über 1200 Menschen betroffen.
You have a land grab by Israel.
Und dann der Landraub im Westjordanland. Israel hat sich in 12 Monaten mehr Land einverleibt als in den letzten 20 Jahren zusammen.
Das klingt sehr desillusioniert, wird den Sohn amerikanisch-jüdischer Eltern aber, glaube ich, nicht daran hindern, sich weiterhin gegen, wie er es nennt, Unterdrückung und große Ungerechtigkeit in Israel zu engagieren. Und sein preisgekröntes Werk, Ein Tag im Leben von Abed Salama, leistet meiner Meinung nach dazu schon einen wesentlichen Beitrag.
Heinz Gohr war das über Ein Tag im Leben von Abed Salama, die Geschichte einer Jerusalemer Tragödie. Das Buch wurde übersetzt aus dem Englischen von Lucien Depreig und ist im Pendragon Verlag erschienen. Es kostet 26 Euro. Vielen Dank dir, Heinz.
Sehr gerne.
Ja, das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.